Ali llega. Tony, ¿qué hora? Oh, ach so, alles klar. Gut. Ich dachte, du hättest vielleicht nicht erfahren, dass wir hier das Seminar machen. Gut. Wir möchten heute insbesondere Toni begrüßen, der extra aus Österreich herbeigefahren ist, trotz einer Sommergrippe. Eigentlich für seine große Verlenkung im spirituellen Leben. Alles gestanden. So, das Seminar heute, wie schon angekündigt, heißt Japa und Kirtan, Krishnas barmherzigste Inkarnation in Form seines heiligen Namens. Das Chanten der heiligen Namen nimmt eine zentrale Bedeutung ein im Krishna-Bewusstsein. Und deswegen sind wir mehr als alles andere als die Hare Krishna-Leute bekannt. Wir sind nicht unter dem philosophischen Begriff die Vaishnavas bekannt oder die Vishnuiten oder die Bhakta, sondern ganz deutlich erkennbar als die Hare Krishna-Leute. Jeder, der sich dem Krishna-Bewusstsein nähert, ob als Gast oder als spiritueller Tourist oder sogar als jemand, der ernsthaft ist und spirituelles Leben aufnehmen wird, wird nach kürzester Zeit von den Devotis ermutigt werden, das Chanten der heiligen Namen in sein Leben aufzunehmen. Tatsächlich, es wird gesagt, dass das Chanten der heiligen Namen allein ausreicht, um Krishna-Bewusstsein zu erlangen. So, ich sehe mich heute ein bisschen in einer Situation, wo ich so etwas Monumentales und Wichtiges präsentieren möchte und muss eingestehen, dass ich mich dieser Aufgabe kaum gewachsen fühle. Ich werde deswegen einfach unternehmen, ein paar Tropfen vom Ozean des Chantens zu nehmen und zu präsentieren. Zunächst einmal möchte ich darüber sprechen, was überhaupt der heilige Name ist. Weißt du, was du machen solltest, wenn du dich so drehst, mit dem Rücken zu mir, dann geht die Wucht deiner machtvollen Stimme in Richtung La Pampa-Gebäude und die hören dich genauso gut. Wirklich? Ja? Ja. Also, der heilige Name Krishnas ist trans, oder vielleicht nicht ganz so laut, das ist ja auch eine Möglichkeit. Der heilige Name Krishnas ist transzendental glückselig. Er erteilt alle spirituelle Segnung, denn er ist Krishna selbst, das Behältnis aller Freude. Krishnas Name ist vollkommen und er ist die Gestalt aller transzendentalen Wohlgeschmäcker. Der heilige Name ist unter keinen Umständen materiell und er ist nicht weniger mächtig als Krishna selbst. Da Krishnas Name in den materiellen Eigenschaften nicht verunreinigt wird, ist es ausgeschlossen, dass er mit Maya verbunden ist. Krishnas Name ist immer befreit und spirituell. Er unterliegt niemals den Bedingungen der Gesetze der materiellen Natur. Der Grund hierfür ist, dass der Name Krishnas und Krishna selbst identisch sind. In diesem Vers finden wir einen der Hauptgründe, für das, weswegen es wichtig ist, dass den heiligen Namen zu chanten. Wir hören hier, dass Krishna, der auf der absoluten Ebene existiert, nicht verschieden ist von seinem heiligen Namen. Das heißt, der Klang Krishna ist eben so bedeutungsvoll wie Krishna. Wenn man Krishna chantet, erscheint Krishna mit seiner inneren Energie auf der Zunge des Gottgeweihten. Und durch den Kontakt mit Krishna kann das ganze Universum geläutet werden. Nun, es gibt ein wichtiges englisches Gedicht, wo wir den Unterschied sehen, wo wir sehen können, wie materielle Klangschwingungen das nicht erfüllen. Dieses Gedicht handelt von skorbutkranken Seeleuten, die irgendwo auf dem Ozean entlang treiben. Und einer ruft aus, Wasser, Wasser und kein Tropfen zu trinken. Ruft aus und stirbt. Vielleicht kennt ihr das Gedicht. Hier sehen wir einen groben Fall davon, wie die Schwingung Wasser nicht verschieden, also total verschieden ist von der Substanz Wasser. Oder wir hören von Julia, die immer wieder sich an Romeo erinnert, aber bevor Romeo nicht in den Garten klettert, ist sie nicht zufrieden. Romeo, Romeo, die Klangschwingung reicht nicht aus. Romeo muss gleich selber kommen. So ist es nicht mit dem Heiligen Namen. Die Bodhis über die Jahrtausende haben große Inspiration, ja deutliche Verwirklichung Gottes gemacht, indem sie einfach die heiligen Namen Krishnas gechantet haben. Nun, die Erläuterung ist für Menschen, die sich dem spirituellen Leben nähern, das heißt, deren Wissen hauptsächlich durch Eindrücke aus der materiellen Welt gebildet ist, schwierig zu verstehen. Die Erläuterung ist nämlich, dass weil Krishna absolut ist, ist nichts von ihm verschieden. Zum Beispiel sagen wir, Krishna nimmt das Prasadam an und durch die Berührung von Krishnas Lotuslippen wird dieses Prasadam ebenfalls zu Krishna. Krishna in Form von Prasadam. Krishna in Form des der Klangschwingung. Krishna in Form der Vedas. Für uns ist das nicht denkbar. Wir sind immer unterschiedlich von allen anderen. Es gibt Polaritäten wie Mann und Frau. Ein Mann kann niemals so sein wie eine Frau. Die Berge niemals wie die Ozeane. Sie sind in ihrer jeweiligen materiellen Konstruktion gefesselt. Krishna jedoch auf der absoluten Ebene ist, kennt nicht kennt nicht diese Unterschiede. Absolut heißt absolut, nicht teilbar, nicht trennbar. Wenn man zum Beispiel von absolut, von einer absoluten Größe, absolut minus 1 oder minus 1 Million, das ist immer noch absolut, es gibt dieses in der Mathematik. So, Krishna und Krishna, alles was mit Krishna verbunden ist, wenn der heilige Name hier erscheint auf der Zunge der Devotees, ist das Krishna. Das ist eine wichtige Erläuterung. Jetzt möchte ich euch einen Ausbruch hingebungsvoller Ekstase in Versform mitteilen, wo wir nämlich sehen, wie ein fortgeschrittener Devoti tatsächlich Krishna in Form der Klangschwingung realisiert, was er dabei empfindet, was seine Gefühlsregungen sind. Das ist ein sehr interessanter Vers. Er taucht auf in der Vidagda Madhava, ein Theaterstück, ein spirituelles Theaterstück. Ich weiß nicht, wie viel Nektar die beiden Seelen Krishna erzeugt haben. Wenn der heilige Name Krishnas gechantet wird, scheint er im Mond zu tanzen und wir wünschen uns dann viele, viele Münder. Wenn dieser Name in die Öffnung unserer Ohren dringt, wünschen wir uns viele Millionen von Ohren. Klar. Und wenn der heilige Name im Hof des Herzens tanzt, bringt er die Tätigkeit des Geistes zum Stillstand und alle Sinne werden deswegen untätig. Das heißt, Ekstase tritt ein. Ich werde die Vorlesung mit einem anderen Zitat enden. Das war ein Ausspruch von Rupa Goswami aus dem 5. Jahrhundert. Damit ihr aber Vertrauen bekommt, dass ihr auch diese Stufe erlangen werdet, werde ich euch noch ein anderes Zitat ein wenig später zitieren, was aus dem 18. Jahrhundert kommt. So, die beiden Verse, die ich eben gesagt habe, stehen auf dem Begleitpapier. Was ich jetzt erklären werde, die Bedeutung des heiligen Namens, wird ebenfalls in dem Begleitpapier zu finden sein. Obwohl es in gewissermaßen eine Art Anmaßung ist, eine Bedeutung in den heiligen Namen zu suchen, tun doch große Acharyas die heiligen Namen wie folgt erklären. Eine weswegen ich meine Bedeutung, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man versucht, Krishna zu beschreiben. Doch wenn Krishna sich selber beschreibt, so können wir diese Beschreibung gerne entgegennehmen. Und wenn große Acharyas Krishna beschreiben, die mit Krishna verbunden sind und sozusagen das Mundrohr Krishna sind, so können wir Krishna ebenfalls können wir das ebenfalls akzeptieren. Denn wie gesagt, diese Acharyas werden nie etwas sagen, was nicht Krishna bereits zu einer anderen Zeit erklärt hat. Die Bedeutung von Hare ist auch Hari, und es ist ein Name Krishnas, der Befreiung gewährt. Hare ist auch der Vokativ von Mutter Hara, nämlich Srimati Radharani. Somit kann Hare sowohl Krishna bedeuten, als auch seine innere Energie Srimati Radharani. Ich habe einmal ein Devoti aus Bengalen chanten hören: Radha Krishna, Radha Krishna, Krishna Krishna, Radha Radha. Das Krishna, das Babaji. Krishna bedeutet von dem rein von der Sanskrit, von dem Sanskrit her dieses Namens, allanziehend. Es gibt niemanden, der nicht angezogen ist zu Krishna. Selbst diejenigen, die über Krishnas Existenz streiten, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht, selbst die werden nicht losgelassen von dem Thema Gott. Gott taucht immer wieder auf. Er fesselt die Generation zu Generation, entweder positiv oder negativ. Er wirkt also allanziehend. Das Wort Krish bedeutet der attraktive Aspekt und Na bedeutet spirituelle Freude. Wenn ihr richtig chantet, werdet ihr bald voller spiritueller Freude sein. Das ist nicht, das sieht man bei den Devotees, die in der inneren Energie tanzen. Krish bedeutet aber auch die Gesamtheit der Existenz oder Satata, und Na bedeutet Geburt und Tod. Mit anderen Worten, Krishna ist derjenige, der bei demjenigen, der sich an ihn wendet, die Existenz von Geburt und Tod beendet. So haben wir einige Bedeutung der heiligen Namen. Wenn jetzt das Ganze in dem Hare Krishna Mahamantra, der aus 32 Silben besteht, zusammenkommt, bildet dieses eine Art Gebet. Der Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare bedeutet so viel: Lieber Krishna, bitte beschäftige mich in deinen hingebungsvollen Dienst. Das bedeutet, dass man aufgenommen werden will in seine ursprüngliche Identität als enger Beigesellter der höchsten Persönlichkeit Gottes. Nun sicherlich, wenn wir vom Chanten der heiligen Namen sprechen, gibt es drei verschiedene Stufen, auf denen man chantet. Zunächst einmal Namaparat, dann Namabhata und dann Shuddhanam. Jemand, der Namaparat bedeutet, dass man mit Vergehen chantet, was dieses Vergehen sind, die man ausführen kann gegen den Heiligen Namen und die gesamte Wirkung des Heiligen Namens schmälern, dass man nichts dabei erfährt, werden wir doch erläutern, denn bestimmt sind wir alle noch mehr oder weniger von diesem Vergehen bedeckt. Das ist ja die launenhafte Anlage, die es gibt, nicht? Wer ist dafür zuständig? Also muss Tobias kommen und diese reparieren. Da ist nur eine Frage des Stadtsinns wahrscheinlich. Oder wir verzichten gleich, aber es ist so lächerlich, wenn man so hin und her geht. Jetzt kommt es wieder. Das Mikrofon ist es. Gut. Namabarat bedeutet mit Vergehen zu chanten. Namabasa bedeutet, dass man chantet, wobei der Versuch besteht, keine Vergehen zu begehen. Das ist die läuternde Stufe des Heiligen Namens. Und Shuddhanam bedeutet, dass man in reiner Liebe zu Gott chantet. Es gibt eine interessante... jemand, der das hört, wird denken, aha, mein Bewusstsein ist also verantwortlich dafür, wie der Heilige Name wirkt. Das stimmt in einem gewissen Grade, in einem anderen Grade jedoch stimmt es nicht. Spirituelles Leben hat eine eigene Existenz. Es ist nicht eine Einbildung. Man hat zum Beispiel interessante Versuche gemacht mit dem Placebo-Effekt. Da war ein Mann, der an einem Kühlwagen bei der Bundesbahn arbeitete und aus Versehen warf er die Tür zu und war dann in dem gut belüfteten Kühlwagen. So, als man ihn nach 6 Stunden öffnete, diesen Kühlwagen, hatte der Mann alle Symptome des Erfrierungstodes. Man stellte jedoch auch fest, dass die Kühlanlage nicht eingeschaltet war. Um es einfacher zu sagen, er war in Einbildung gestorben. Das nennt man den Placebo-Effekt, der besonders bei der Medizin interessant ist. Man tut da einen Tropfen Likör auf Zucker und sagt, das ist die tollste Medizin. Und Leute, die sie nehmen, werden sogar gesund. Weil sie denken, ja, die muss ja wirken. So. Beim Chanten von Hare Krishna geht es nicht nur um eine Einbildung. Wenn man nicht voller Vergehen chantet, sondern einfach chantet, ohne dass man damit ohne dass man dabei Vergehen begeht, so kann der Heilige Name trotzdem wirken, unabhängig von dem Chanten. Namabasa bedeutet auch, das ist die zweite Stufe des Chantens, dass man einfach chantet, ohne zu wissen. Zum Beispiel kommt jemand in das Hotel Ramada, eine Hotelkette, die es bestimmt auch in der Schweiz gibt, und sagt, oh, lass uns heute im Ramada sündigen. Er weiß nichts weiter, er will einfach im Ramada sein. Dabei zählt er den Namen Rama. Eine Erklärung, die aus der Vishya Purana kommt, ist an dieser Stelle höchst erheiternd, aber höchst interessant. Sie wird bestimmt einige Augenbrauen bei euch heben. Deswegen möchte ich sie auch erzählen. Sie handelt von einem Moslem, der eines Tages ein Fleischgericht zu sich nimmt und so richtig, wie man in Norddeutschland sagt, sich so richtig die Wampe voll schlägt. Das Ergebnis ist leider, oder wütigerweise ist es, lustigerweise ist es so, dass dieses Fleisch voller Salmonellen ist. Und er deswegen eine fürchterliche Ruhe kriegt. Ruhe heißt Durchfall. Und in den Wald geht. Und sich dort für eine Stunde erleichtert. Nur weil das so lange dauert, kriegt es ein Wildeber mit, der sehr begeistert ist von solcher Art von Nahrung. Und er wartet ungeduldig, aber der Kranke kann sich nicht erheben, sodass der Wildeber plötzlich im Heißhunger losstürmt und den Arm mit seinem Hauer am Rücken erwischt und derart unglücklich, dass der Hauer durch den Rücken ins Herz bringt und der Muslim seinen Körper verlässt. So, er sagt zu diesem Zeitpunkt, unbewusst, spricht er ein Wort aus, Haram. Haram bedeutet in Arabisch so viel wie verflucht und verlässt den Körper. Das heißt in den Puranas, dass weil er gechantet hat, nämlich den, weil da eine Spur des heiligen Namens drin war, nämlich Rama, dass er sofort erhoben ist zur spirituellen Existenz. Das ist also ein überzeugender Beweis, weil er gezendet hat im Augenblick des Todes, und das habe ich ganz vergessen, das ist nämlich ganz wichtig. Das ist ein überzeugender Beweis dafür, dass Feuer brennt, auch wenn man es nicht glaubt, oder dass dem Zenden der heiligen Namen eine innewohnende Kraft innewohnt, die wirkt. Auch wenn man ohne es zu wissen chantet, hat man dennoch eine transzendentale Wirkung. Wenn man das Glück hat, zur Zeit des Todes zu chanten, ist das natürlich super. Nun, ihr möchtet euch fragen, ja, ich chante Hare Krishna, ich habe mal schüchtern in der Ecke das gechantet, oder ich chante jeden Morgen meine 16 Runden, aber ich muss sagen, dass ich diese überwältigende Kraft des heiligen Namens noch nicht spüre. Das hat zwei Gründe. Erstmal, dass unser Chanten von Vergehen überdeckt ist, dass das im Einzelnen ist, werden wir noch sagen. Der zweite Grund ist, man kann erst auf einer bestimmten Stufe seines hingebungsvollen Dienstes die spirituelle Identität des heiligen Namens mit Krishna verwirklichen. Diese Stufe ist, dass man eine spontane Anziehung spürt zum hingebungsvollen Dienst. Dann sieht man die Identität des Herrn mit dem heiligen Namen. Dagegen ist es dann jedoch so, solange das Herz, jedes Herz ist zweifellos stahlumschlossen, steht es auch drin, in der Vers, im Zettel, dass ich trotz konzentrierten Chantens des heiligen Namens des Herrn nicht wandelt. Hm? Wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare sich sträuben. So, jetzt, das ist die Realität unseres Chantens. Gut, ich habe jetzt gesprochen über die Identität des heiligen Namens, über die Bedeutung der einzelnen Silben und über die drei Stufen beim Chanten der heiligen Namen. Und bin damit schon zur ersten Pause gekommen. Ich sehe, wir kommen recht flüssig hier durch. Ich möchte jetzt euch bitten, wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, diese jetzt zu stellen, denn wir werden als nächstes zur Wirkung der heiligen Namen übergehen. Ja, das hatte ich eigentlich erklärt, lieber Angaprabhu. Wenn du auf der Ebene der Namaparada bist, das heißt, Vergehen machst beim Chanten der heiligen Namen, dann wirkt das Chanten nicht. Wenn du aber beim Namabhasa bist, das heißt, wenn du, wie soll ich mich ausdrücken, wenn du aus Unwissenheit chantest, also das gar nicht beabsichtigt, aber du kommst mit dem heiligen Namen und auch nur mit einer schattenhaften Reflexion des heiligen Namens in Berührung, machst aber keine Vergehen. Der Muslim hat ja nicht über Krishna geflucht, sondern über den Eber, kann man gut verstehen. Dann wirkt der heilige Name schon. Und natürlich, wenn du den reinen heiligen Namen chantest, keine Frage. Die Sache bei Gandhi ist, stellt euch das mal vor, der Vater der Nation, geliebt im Herzen eines jeden, durch das Alter gebeugt, nach einer unglaublichen Leistung verkannt und in seinen Plänen vereitelt, tritt auf zwei Frauen gestützt nach einem Gebet in die Öffentlichkeit. Zahllose seiner Fans kommt und plötzlich tut ein Rechtsradikaler aus der Menge hervorstehen, keiner wundert sich, man Er berührt die Lotus, er berührt die Füße von Gandhi und knallt ihn dreimal los. Die Kinder sind sehr emotional. Das war ein Terror, ein Horror, keiner konnte es verstehen. Wer sagt mit Sicherheit, dass er die heiligen Namen Ramas gechantet hat? Das mache eine Idealisierung sein. Nun, sei chantet. Nehmen wir das mal an, weil es geht ja um ein Thema. Es geht ja nicht um Gandhi an dieser Stelle, sondern um das Thema. Sagen wir, er hat die heiligen Namen Ramas gechantet. Um zurück zu Krishna zu gehen, da habe ich ganz vergessen, Rama ist natürlich, Rama habe ich ganz vergessen zu erklären. Rama kann Balaram, bedeutet Balaram, die Inkarnation, also der ältere Bruder Krishnas oder Ramachandras. Also man kommt nur zurück zu Krishna, habe ich gehört, von autorisierten Quellen, oder zu Balaram, also direkt in die spirituelle Welt, wenn man zumindest Sambandha verwirklicht hat, das heißt die Beziehung, die man hat zum Herrn. Man kriegt aber auch durch das unbewusste Chanten eine spirituelle Segnung, wie bei dem Muslim. Ich hatte bewusst gesagt, der ist auf die spirituelle Stufe erhoben worden und hat nicht gesagt, er ist zurück zu Krishna gegangen. Erik?
Wie kann man das feststellen, ob jemand in die spirituelle Welt gegangen ist, weil jetzt hat eben die Frage, ich weiß es nicht, inwiefern nicht, die Informationen bei für mich nicht da ist, wie man das feststellen kann, ob jemand in die spirituelle Welt gekommen ist, und dann würde mich interessieren halt, ich kann es nachlesen, aber mich würde interessieren, der Tod von Prabhupada, und mich würde interessieren halt, der Tod von vielleicht Devotee, wie jetzt im Krishna-Bewusstsein, also ob wir überhaupt schon mal ein Devotee gestorben?
Ja, ich möchte dazu sagen, ja, das ist ein interessantes Thema, aber in diesen abendlichen Lesungen haben wir uns fest vorgenommen, die Zunge zu kontrollieren und praktisch, ich spreche von mir, nur praktisch bei dem Thema zu bleiben. Nicht? Das könnte diskutiert werden, Chanten beim Tode. Da habe ich auch ein kleines Kapitel von. Ich bin zwar ein sehr lebensfreudiger Devotee, aber ich vergesse den Tod nicht. Ich muss sagen, das ist eine Realität, die kommen wird. Man kann das ja akzeptieren und braucht sie nicht zu verdrängen. So, deswegen habe ich den noch ein Kapitel gelesen. Gut, ich glaube, wir können weitergehen an dieser Stelle. Es geht jetzt um die Wirkung, die das Chanten der heiligen Namen hat. Wie wir aus den Versen des Shikshastakams erfahren, den 8 Versen, die uns Chaitanya Mahaprabhu überliefert hat, gibt es 7 wesentliche Wirkungen. Das werdet ihr auch nachlesen können in dem Seminarbegleitpapier. Die erste Wirkung und die wichtigste Wirkung ist, dass man Gemeinschaft mit Krishna hat. Ein Zitat aus dem Adi Puran soll das unterstreichen. Jeder, der meinen transzendentalen Namen chantet, muss als jemand angesehen werden, der immer mit mir zusammen ist. Und ich kann dir offen sagen, sagt Krishna, dass mich ein solcher Gottgeweihter sehr leicht erobert. Toll, ne? Jeder in der materiellen Welt hat romantische Anflüge. Oh, ich möchte gerne privat mit jemandem zusammen sein und mal richtig alles hier von der Seele reden. Das Chanten der heiligen Namen ist die Möglichkeit, intim mit Krishna zusammen zu sein. Wenn der Gottgeweihte die heiligen Namen chantet, ihr gerade geschlafen habt im Zimmer, lüftet ihr kurz durch, dass es entsprechend Sauerstoff voll ist und so weiter und so fort. So tut auch der Devotee, wenn er zählt, es mit einer reverential, einer also achtungsvollen Haltung, weil er weiß, jetzt kommt meine Gemeinschaft mit Krishna. Man ist nicht gleichgültig. Wenn man einen liebenswerten Gast empfängt, dann weiß man diesen Kissen flotsch von der Haustür, hier lässt sich hin und tut ihm dann Zwieback hinstellen und sieht weiter den interessanten John Wayne-Film, sondern man kümmert sich darum, man ist aufmerksam. So, das zur Gemeinschaft. Vier sieben Wirkungen, die von Lord Chaitanya erklärt werden, sind wie folgt. Zunächst einmal, das Chanten der heiligen Namen reinigt den Spiegel des Geistes. Das ist die allererste Wirkung, der sich ein Devotee erfreuen kann. Unser Geist ist wie ein Spiegel. Was immer vor den Geist kommt, wird darin reflektiert. Und natürlich gibt es Eindrücke, die in dem Geist, die den Geist verunreinigen. Ihr alle wisst es, wenn ihr träumt, träumt ihr manchmal die spukigsten Dinge durcheinander. Das sind alles Eindrücke, die ihr während eures täglichen Lebens erfahren habt und die jetzt manchmal in unzusammenhängender Art und Weise kombiniert werden und dann interessante und manchmal nicht sehr angenehme, manchmal auch sehr, sehr faszinierende Konstellationen ergeben oder Kombinationen ergeben. Nun, dass diese Eindrücke, die auf dem Spiegel des Geistes sind, ruhen, angenehme und unangenehme, wie Staub, der auf einem Spiegel ruht, sind es welche verhindern, dass wir uns Krishna über Krishna richtig reflektieren können, weil da so viele materielle Eindrücke drin sind. Nicht? So deswegen das erste, was passiert ist, der Spiegel des Geistes wird gereinigt. Setzt euch mal hin und chantet, wenn ihr sehr gedankenvoll und schwer seid. Ihr chantet, die erste Runde ist ein wirklicher Kampf, die zweite Runde, oh ja, langsam kommt man rein. Bei der dritten Runde ist man ein wenig enthusiastisch, bei der vierten Runde geht es schon wie ein heißes Messer durch Butter. Und schließlich merkt man, man ist frei. Und wenn man dann gechantet hat, kann man Dinge, die man, unter denen man vielleicht bedrückt war oder die einem sehr wichtig waren, relativieren. Man kann sie in einem anderen Licht sehen. Man wird nicht mehr von ihnen beeinflusst und bestimmt. Denn der Spiegel des Geistes ist befreit. Eine wunderbare Wirkung, oder? Die zweite Wirkung ist, dass die Leiden des materiellen Daseins beendet werden. Das habe ich eigentlich eben erklärt, weil man tatsächlich eine Distanz entwickeln kann dazu. Ihr wisst es, manchmal ist man total bedrückt und weil man total angehaftet ist. Gibt es viele Beispiele. Wenn man dann aber das Objekt seiner Anhaftung, seiner gescheiterten Anhaftung betrachtet, von der Distanz, denkt man, falls es schlimm ist, lebt ja weiter. Macht ja nichts. Aber lass uns neue Horizonte erobern. So, wenn wir das lernen können, Distanz zu den materiellen Leiden, die ohnehin nur zeitweilig sind, dann leiden wir überhaupt nicht. Mir ist das so gegangen, als ich im Hospital lag und also mit offenem Bauch da war. Die hatten einen Fehler gemacht, ich musste nochmal aufgeschlitzt werden, wie eine Sardine. Und das Leid, und man konnte sich nicht mehr bewegen. Ich musste zum ersten Mal in meinem Leben Morphium nehmen. Ich wusste gar nicht, was das war vorher. Und trotzdem, ich dachte mir, diese Welt ist nur eine Durchgangsstation. Und war gute Dinge und jeder, der reinkam, habe ich gepredigt wie ein Weltmeister. Denn durch diese Distanz, die man hat, wenn man im spirituellen Leben verankert ist, versteht man tatsächlich, dass es zeitweilig und vorübergehend ist. Es betrifft mein Gewand, aber nicht mein Selbst. Jetzt wird es interessant. Die dritte Wirkung ist, das Chanten ist wie ein zunehmender Mond, der das Glück aller Wesen anwachsen lässt. Es gibt bestimmte Lotusblume, die mit dem zunehmenden Mond sich zunehmend öffnen. So, wenn man mehr und mehr im Chanten Fortschritte macht, dann wird man sehr, sehr glücklich. Wie damals ein Reporter schrieb, die Hippies sind zu Happies geworden. Die Hippies sind zu Glücklichen geworden. Das ist tatsächlich das passiert. Vierte Wirkung. Es ist das Leben und die Seele aller Bildung. Wer ernsthaft die heiligen Namen des Herrn chantet, bleibt kein eingebildeter Dummkopf. Warum? Weil das Chanten der heiligen Namen die Bedeckung, die die Seele bedeckt, also die materiellen Bedeckungen entfernt, sodass die Chit-Shakti oder die Wissenskraft, die natürlich eine natürliche Identität der Seele ist, zum Vorschein kommt. Die erweiterten glückseligen Ozean des transzendentalen Lebens. Nun, das klingt ähnlich wie das andere, ist aber nicht. Savatma Snapanam heißt es. Ihr alle wisst, was passiert, wenn man ein Bad nimmt. Wenn man nur mit den Zehen reingeht ins Bad, dann wird nur der Zeh erfrischt. Wenn man mit dem Fuß hineingeht, wird der Fuß erfrischt. Wenn man aber gleich hereinspringt, wird das ganze Dasein erfrischt. Und wenn man untertaucht, begrüßt man die Fische. So, ist es auch mit dem Chanten. Das Chanten ist eine Klangschwingung, die den Chantenden umgibt. Deswegen sollte man laut chanten, sodass man umgeben ist von der transzendentalen Klangschwingung. Und somit ein ganzes, ein Tavatma, der ganze Atma nimmt ein Bad. Nun, Atma hat im Sanskrit verschiedene Bedeutungen. Es kann den Körper bedeuten, es kann die den Geist bedeuten, es kann den Intellekt bedeuten und es kann die Seele bedeuten. So, wer chantet, badet all diese verschiedenen Bestandteile. Selbst körperlich macht man Fortschritte. Ich weiß zum Beispiel, dass in unserer Mitte, ich werde den Namen nicht erwähnen, sonst wird ein leichtes Erröten das Gesicht verziehen, war eine tödlich Krebskranke, die also durch den Krebs, ein bösartiger Krebs, den man auch nicht wegoperieren konnte, wahrscheinlich mit Sicherheit gestorben wäre. Nun, in einem Verzweiflungsmoment dachte sie, jetzt genieße ich nochmal das Leben und begrab sich, wie es sonst gar nicht ihre Art ist, in eine Diskothek, um sich richtig auszulassen, wie man es in der modernen Zeit tut. Und traf dort einen schwachen Freund Krishnas, der ebenfalls in seinen schwachen 5 Minuten in diese Diskothek ging. Und so trafen sich die, und was wahrscheinlich in eine Sinnbefriedigung ausgeartet wurde, wurde zur Bekanntschaft mit Krishna. Denn der Freund Krishna predigte zu dieser Matasi, woraufhin die bald anfing zu chanten, und durch die Kraft des Chantens, das ist ja eine Schwingung, eine Klangschwingung, geschah etwas Wunderbares. Als sie zum Professor zurückkam, sagte der Professor, also der Röntgen, wie man mal sagt, und stell ich fest, sagte der Professor, sie haben eigentlich, der Krebs hat sich nicht weiter erweitert, ja, sowas passiert manchmal. Und dann nach 2 Wochen kamen sie wieder, immer noch nicht hat er sich erweitert. Was ist nur los mit ihm? Gar kein richtiger Krebs. Und nach weiteren 2 Wochen, der Krebs ist geschrumpft. Nach weiteren 2 Wochen, er ist eingekreist worden von dem Immunsystem des Körpers und unschädlich gemacht worden. Ein Wunder ist mit ihm geschehen. So, das ist der Wirkung der heiligen Namen zu verdanken. Ein anderer Freund, Krishnas, hatte einen fürchterlichen Kopfschmerz, der von hier ging, einen notorischen Kopfschmerz. Und Und nachdem er anfing zu chanten, ging der Kopfschmerz weg oder er ist wirklich frei davon. Nun, wenn ich das sage, schleicht ein gewisses Gefühl des Unbehagens über mich. Denn wir sollten niemals erwarten, dass ein echtes spirituelles Leben uns in körperlicher Weise hilft. Wir sollten nicht den Fortschritt des spirituellen Lebens an unserem körperlichen Wohlbefinden messen. Das wäre ein großer Fehler. Im Fortschritt des spirituellen Lebens geht es um die Beziehung, um den Fortschritt der Beziehung der Seele zu Gott. Manchmal mag es so sein, dass eine körperliche Krankheit eine geeignete Lehrfunktion ist. Ein anderes Mal ist es so, dass Krankheit eine stark reduzierte karmische Reaktion ist. Aber es kann auch passieren, dass ich eben die Dinge, die ich eben als Beispiele gegeben habe, die nicht isolierte Fälle sind. Denn das ganze Atma, das ganze Selbst, was auch in manchen Lesungen, was auf den Körper bedeuten kann, wird auf diese Weise erhoben. Die nächste Wirkung ist, dass es eine kühlende Wirkung hat. Die Hitze des materiellen Wünsche lässt nach. Man ist nicht mehr so in dieser fieberhaften Mentalität, dies und das zu tun, heute Abend noch unbedingt auszugehen, sonst ist mein Leben nicht erfolgreich und ich kann mich nicht einreihen in die Masse der erfolgreichen Sinngenießer. Es tut die fiebrige Mentalität des materiellen Daseins führend und im Leben. Und letztens, es befähigt uns, auf jeden Schritt Nektar zu kosten. Das waren die sieben Wirkungen, die Chaitanya Mahaprabhu, der Verkünder des Heiligen Namens, angibt. Es gibt aber auch noch andere Wirkungen. Eine sehr wichtige Wirkung ist, dass man zum Krishna-Bewusstsein zurückgebracht wird. In der Garuda Purana wird Maya mit einer Schlange verglichen und es wird gesagt, dass wir unter der Gebiss, die sind von der Schlange der Maya und somit im Koma des Vergessens liegen. So was man in Indien in diesem Fall macht, ist, man geht zu einem Experten Mantra-Center, der den Patienten oder diesen komatösen Menschen da durch diese Mantras ins äußere Bewusstsein zurückziehen kann. Das ist mal mit dem Freund von Prabhujaka geschehen. Die gingen an einem Ganges entlang im silbrigen Mondlicht und gingen vom Weg runter und kamen dorthin, wo sich die ganzen Kobras mondeten. So, sie traten dann auf eine Kobra und der Freund wurde gebissen und sagte sofort zusammen, das geht ganz schnell, das Gift ist unglaublich giftig. Und Prabhujaka wusste nichts anderes zu tun, als ins nächste Dorf zu laufen, wollte auch von den Kobras weg und dort laut zu schreien, Sapa, 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 Sapa heißt Schlange im Hindi. Und so, dann holten die einen Mann und der ging mit und dann fing er an, diese Mantras zu chanten und dann wachte der aus dem Koma auf und dann konnte er behandelt werden. So, genauso wie ein von einer Schlange gebissener durch das Chanten von Mantren erwacht werden kann, so kann die bedingte Seele, die Krishna seit Äonen vergessen hat, durch das Chanten des Hare Krishna Mantras erinnert werden und zum ursprünglichen Krishna-Bewusstsein zurückgebracht werden. Eine andere Wirkung ist, dass das Chanten, oh ja, über andere religiöse Vorgänge erhaben ist. Hier möchte ich ein Zitat, was euch bestimmt zum Schmunzeln bringen wird, aus dem, wo ist es schnell? Den vedischen Schriften ist ja nicht spezifiziert. Selbst wenn man 10 Millionen Kühe während einer Sonnenfinsternis verschenkt, am Zusammenfluss der Ganga und Yamuna Millionen von Jahren lebt, und den Brahmanas einen Berg von Gold als Almosen gibt, bekommt man nicht den hundertsten Teil des Verdienstes, das durch das Chanten von Hare Krishna entsteht. Also, das Chanten ist über alle religiösen Vorgänge erhaben, weil es Kontakt mit Gott bedeutet. Nun und auch an dieser Stelle oder zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich euch auf etwas hinweisen, was ebenfalls auf dem Papier steht. Also immer, wenn es drauf steht. Es gibt vier Punkte, die die Wirkung des Chantens einschränken. Einmal die Unwissenheit, also einschränken, nicht stoppen. Die Unwissenheit über ewige Prinzipien, dass man einfach absolut nicht weiß um die spirituelle Welt und absolut unwissend ist über die Ewigkeit der Seele und Gott. B. Die Schwachheit des Herzens. Das ist etwas, was ihr bestimmt alle kennt. Man will ja chanten, yes, aber ach, es gibt den spannenden Film. Das ist ein Oldie. Den gibt es jetzt nur einmal. Video habe ich nicht, um ihn aufzuzeichnen. Also, einmal ist kein Mal. Stell den Apparat an. Oder ich trinke so gerne Kaffee. Kaffee ist medizinisch wichtig für mich. Ich rauche so gerne. Und wer könnte überhaupt Nein sagen, wenn eine unwünschenswerte Substanz umsonst kommt? Einmal ist keiner. Diese Schwachheit des Herzens, dass man es nicht schafft, Prinzipien im Herzen zu verankern, die man einfach einhält. C ist, dass man einfach üble Neigungen hat. Dass man ein Ekel ist, zu Deutsch gesagt. D ist, und hier hören wir es wieder, Vergehen. Ihr merkt, mein Wunsch ist es, indem ich immer wieder dieses Vergehen reinbringe, eure Aufmerksamkeit mehr und mehr darauf zu richten, sodass, wenn sie kommen, dass ihr denkt, hier sind sie, das Geheimnis wird entlüftet. So, weil dies ein längerer Punkt war, möchte ich fragen, ob ihr zu diesem Punkt irgendwelche Fragen habt. Ich stelle fest, dass unsere Schweizer Devotees und Gäste gar nicht fragen. Ich weiß, dass manche von euch sich genieren, weil sie nicht so gut in Schriftdeutsch sind. Bitte legt diese Scheu ab. Ich finde keine Sprache in dieser Welt klangschöner als ein uriges Schweizerdeutsch. Werde mein Bestes tun, das also zu verstehen, und werde sehr erhoben werden, wenn es geht. Also bitte, wenn das ein Hemmnisgrund ist, dann bitte seid nicht behindert durch diesen. Werner? Ja. Wirklich?
Ja, also einige sind schon noch dabei sein. Also, du hast einmal gesagt, das Gelben hat in den Briefen gar keine Wirkung, wenn man sehr viele Gefühle hat. Ich weiß nicht sehr genau. Also, hat sich jetzt, was ist die Voraussetzung, dass es gar keine Wirkung hat?
Dass man zum Beispiel sagt, Isaac Rashna, und dann praktisch aus einem Slang-Wörterbuch die besten Schimpfwörter zusammensammelt und die dann wie ein Kübel erbrochenes ausschüttet. Das sind also wirkliche Vergehen gegen die heiligen Namen. Nun, die Vergehen, die wir machen, da kommt nämlich etwas total Ermutigendes. Ich hatte einmal einen Gast, der fragte mich, ja, man fängt doch an mit Chanten, man muss doch Vergehen begehen beim Chanten der Heiligen Namen. Was soll man denn dann machen? Dann kann ich ja nie reinkommen in das Chanten. Und die Antwort darauf, jetzt fürchte ich das dann. Nama parada yuktanam naman jiva haram jagam avishranti svayuktani tan jiva sakarancha. Selbst wenn man am Anfang den Hare Krishna Mantra mit Vergehen chantet, wird man frei werden von solchen Vergehen, indem man immer wieder und wieder chantet. Dieses wirklich, na, diesen Fall, den ich eben erläutert hatte, ich muss das der Deutlichkeit sagen, weil auch das Chanten mit Vergehen natürlich Wirkung tut, aber wenn man das tut, was ich eben mit so einem Bild versucht habe darzustellen, dann ist man zu bemitleiden von denen, die bereits bemitleidenswert sind. Das sind ausgesprochene Dämonen. Aber jemand, der Vergehen macht, weil man ist am Anfang, der heilige Name sehr, er ist die barmherzigste Inkarnation Krishnas. Die Inkarnation Krishnas erscheint nach einem bestimmten Zeitablauf, aber der heilige Name ist immer da, wenn du Hare Krishna stellst. So barmherzig. Die barmherzige, der Name Avatar ist die barmherzigste Inkarnation Krishnas. Und gleichzeitig eine Authentik. Ja, wie heißt du eigentlich? Petra. Dass man schon mal was gelesen haben muss oder so. Wie gesagt, das Chanten der heiligen Namen ist etwas, was selber eine Wirksamkeit hat. Natürlich ist es klar, niemand wird anfangen zu chanten, wenn er nicht irgendwas weiß, dass es ein Mantra ist oder dass es gut ist oder dass es dies und das ist. Aber selbst wenn man in der, sagen wir, die Leute treffen die Hare Krishna Leute und hören sie chanten und denken, Mensch, toll, da ist der Rhythmus da, da ist die Melodie da, da ist der Lied da, da ist interessante Leute da, ich singe jetzt einfach mal mit. Nicht? Dann werden die auch Fortschritte machen. Jean-Paul Sartre sagte einmal, warum ist das zweite Mal? Diese Welt ist eine Tabula Rasa. Oder alles, was existiert. Tabula Rasa heißt, es ist ein unbeschriebenes Blatt. Der Mensch gibt den Sinn in diese Welt rein. Wenn er zum Beispiel ein kommunistisches System macht, dann verhält sich alles kommunistisch und für ihn analysiert alles mit dem einfachen System These, Antithese und Synthese praktisch die ewige Dualität zwischen dem Proletariat und wie hieß das andere, der Bourgeoisie und den Besitzenden und den Arbeitenden und den, dann kommen auch noch die Produktionsmittel in die Überlegung rein und so weiter und so fort. So, dann wird das zu der Realität dieser Leute. Ein anderer gibt einen kapitalistischen Sinn rein. Du gibst deinen Sinn rein. Für dich ist die Welt, ich weiß nicht, was deine ausgemachten Interessen sind, vielleicht Serving oder Geld verdienen oder das sind, glaube ich, nicht deine Interessen. Aber eine oder jemand ist ein Psychologe und erklärt alles unter psychologischen Aspekten. Wir geben der Welt ihren Sinn. Das ist ein typisch ein Weltbild, wo sich der Mensch in den Mittelpunkt stellt. Doch dem ist nicht so, dass die Welt hat ihren Sinn. Ich mache zum Beispiel, weil ich ein kreativer Mensch bin, denken, oh, dieser Becher, wenn ich den loslasse, dann sollte er eine Schleife machen und dann an meinen Lippen landen und dezent Wasser hineinkippen. Aber dem ist nicht so. Ich lasse ihn fallen und er spritzt über. So ist es mit allen Dingen. Da ist bereits eine Gesetzgebung da und somit auch ein bestimmter Sinn, ein bestimmtes Ziel. So beim Chanten der Heiligen Namen brauchst du nicht erst etwas durch dein Wissen hineinzugeben oder umgekehrt, dein Unwissen macht, lässt den Heiligen Namen, macht ihn plötzlich blank und sinnlos. Nein, er wirkt trotzdem. Großartig nicht. Man braucht kein großer Gelehrter sein, um zu chanten. Ja. 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 Ich weiß, ich kann es aber nicht verstehen, dass du. Ich habe den Genuss, deine wunderschöne Altstimme zu hören, die dann da. Die kann wunderbar in Krishnas Dienst gesetzt werden. Aber ich gehe nicht auf die Frage ein. Ich weiß, ich entschuldige bitte meinen Ausdruck in den Bereich des Banalen. Die Sache ist so, der Grund dafür, dass man laut chanten sollte, nur darf ich das zurückstellen, denn ich habe dem ein eigenes Kapitel gewidmet. Ja? Wird dich sehr zufriedenstellen, denn du kommst auch in gewisser Weise. Deine Wünsche werden auch erfüllt bei diesem Kapitel, leise zu chanten oder sogar im Geist zu chanten. Werner hat noch eine Frage. Ja, das kommt bei der Praxis des Heiligen Namens. Ich muss sagen, Unwissenheit in Bezug auf was? Ach so. Unwissenheit, ja. Vier Punkte, die die Wirkung einschränken. Unwissenheit über ewige Prinzipien. Oder um ewige Prinzipien, sagt er eigentlich, nicht? Jetzt musst du aber deine Frage nochmal wiederholen. Und, ja, jetzt verstehe ich. Ja, wenn du große Zweifel hast, dass es einen Gott gibt, einen ewigen Gott, wenn du große Zweifel daran hast, dass du ewig bist, dann wirst du nicht in das Chanten der Heiligen Namen dich so vertiefen können. Du wirst, guck mal, wenn ich sage Hare Krishna, dann sage ich, wenn ich das richtig sage, dann meine ich damit Krishna. Wenn ich zum Beispiel zweifle, dass ich dich sieht und sage Hallo Anke, dann werde ich nicht richtig das so sagen können, weißt du? Ewige Prinzip. Das ist jetzt was anderes. Ungewissheit über ewige Prinzipien. Diese Wortwahl ist ziemlich vage. Ne? Ewig, ewige Prinzipien. Was ist alles ewig? Gott. Aber da wird nicht gesagt, was jetzt Gott ist. Natürlich, wenn du weißt um die Person, um Krishna als die höchste Person, dann kannst du richtig, dann kannst du richtig erzählen, als wenn du an Krishnas Persönlichkeit zweifelst. Ich merke an dieser Frage und an einem Gespräch, was ich heute Nachmittag hatte, am Ohr.